Ihr lieben Geschwister, es gibt Texte, die man gerne aussucht für eine Predigt, die sich einem aufdrängen, die wunderschön sind vom Inhalt her, erhebend, weil sie uns zu Gott führen, zu seiner Verheißung, zu seinem Werk, zu seiner Gnade. Und dann gibt es wiederum Texte, die man am liebsten auslassen würde, weil sie sehr demütigend sind und weil sie uns dahin bringe, uns selbst zu prüfen. Und unser Text, den wir heute Morgen einfach anschauen müssen, weil er auch zum 2. Mosebuch gehört und ein wichtiger Bestandteil in diesem Buch darstellt, der kommt aus dem 32. Kapitel, 2. Mose 32. Und der handelt von dem Abfall des Volkes, als sie das goldene Kalb sich gemacht haben, während Mose auf dem Berg Sinai mit Gott Gemeinschaft hatte, mit dem Herrn. 2. Mose 32. 2. Mose 32 lese ich uns vor ab dem ersten Vers. Hört einfach zu und versucht euch etwas hineinzuversetzen in diesen Bericht. Also Mose ist auf dem Berg Gottes, auf dem Sinai, 40 Tage lang, fast 6 Wochen. Ist ja von dem Volk weg. Und jetzt heißt es ab Vers 1 in folgender Weise. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron, und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lasst mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen: Zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Diese waren auf beiden Seiten beschrieben, vorn und hinten waren sie beschrieben. Und die Tafeln waren das Werk Gottes. Und die Schrift war die Schrift Gottes, eingegraben in die Tafeln. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, das jauchzte, sprach er zu Mose: Es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er aber antwortete: Das klingt nicht wie Siegesgeschrei oder wie Geschrei der Niederlage, sondern ich höre einen Wechselgesang. Das wurde immer angestimmt, wenn sie etwas zu feiern hatte, die Israeliten. Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn. Und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Zu Aaron aber sprach Mose: Was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Da sagte Aaron: Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir: Mache uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach ich zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab. Da gaben sie es mir, und ich warf es ins Feuer, und daraus ist dieses Kalb geworden. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach: Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und gehe hin und her von einem Tor zum anderen im Lager, und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen Mose gesagt hatte, und an jedem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Und Mose sprach: Füllt heute eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben werde. Und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Aber am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Und jetzt lese ich noch zwei Verse aus 1. Korinther 10, damit wir verstehen, dass dies, was wir hier gelesen haben, für uns heute eine Bedeutung hat. Könnte ja jetzt jemand sagen, das ist eine Geschichte aus 1001 Nacht oder aus, ja, viele, viele tausend Jahre her. Was soll ich denn überhaupt mit so einer Geschichte anfangen? Und in 1. Korinther 10 sind diese Ereignisse stichwortartig, die in der Wüste geschehen sind, auch aufgelistet. Und dann heißt es ab Vers 11, alle diese Dinge, also eben auch 2. Mose 32, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Da befinden wir uns ja, da wird sicherlich jeder zustimmen. Und jetzt Vers 12, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus Christus, wenn wir so einen Text lesen und nun auch uns darüber Gedanken machen, dann fällt uns das nicht leicht und wir wollen dich aus diesem Grund ganz besonders bitten, dass du uns hilfst und uns auch beistehst, jeden Einzelnen für uns, von uns, dass wir begreifen können, was es uns zu sagen hat und wie wir darauf reagieren sollen. Ach Herr, leite uns in deine Wahrheit, auch in diese Wahrheit. Öffne unsere Augen, zeige uns selbst und hilf uns, dass wir diese Verse, diesen Text, dieses Kapitel anschauen können zum Segen für uns. Ja, das kannst du geben. Darum wollen wir dich, unser himmlischer Vater, bitte im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn ihr für euch die Bibel lest, dann kommt ihr ganz automatisch, wenn ihr sie richtig lest, von vorne nach hinten, wie man ein Buch eben auch liest, dann kommt ihr automatisch immer wieder an dieses Kapitel. Ihr stoßt an dieses Kapitel und aus dem Grund muss man lernen, mit solchen Kapiteln, und da gibt es einige in der Bibel, umzugehen, richtig umzugehen. Völlig verkehrt wäre zum Beispiel zu sagen, ja, das sind die Liberalen, das sind ja die, also die sowieso die Bibel kritisieren. Aber mit denen haben wir ja gar nichts zu tun, weil wir ja in einer fundamentalistischen, bibeltreuen, abgesonderten Gemeinde uns befinden. Das wäre denkbar schlecht, wenn man so darauf reagiert. Sondern es ist wirklich so, dass wir, wenn wir diese Verse lesen, uns ganz demütig vor jeden einzelnen Vers hinstellen wolle. Ich muss das so machen und ihr müsst es so machen. Und wir wollen uns dann diese Frage stellen, Herr, was hat es für mich für eine Bedeutung? Was hast du mir ganz persönlich zu sagen? Wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Als Quintessenz von all diesen Ereignissen, eben in der Wüstenwanderung. Wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wir wollen heute Morgen so vorgehen. Ich sage euch den Ablauf, also damit ihr so ein kleines bisschen euch auch darauf einstellen könnt. Der Abfall des Volkes, das ist nun das Thema von diesem Kapitel. So wollen wir einfach auch die Predigt überschreiben und wir gucken uns zuallererst den Grund an für diesen Abfall. Dann schauen wir an, wie hat sich das dann ausgewirkt vom Ausseher her? Was ist dann eigentlich passiert? Wie schaut es denn aus, wenn jemand nun oder ein ganzes Volk abfällt? Was sind die Auswirkungen als drittes von diesem Abfall und was ist die Kur dieses Abfalls? Wenn wir jene zum Ende kommen, dann wisst ihr zumindest, was ich vorhatte zu tun. Also zuerst der Grund des Abfalles, dann das Aussehen des Abfalles, die Auswirkungen des Abfalles und dann die Kur von diesem Abfall. Um den Grund des Abfalles uns noch einmal vor Augen zu führen, lese ich diesen ersten Vers uns nochmal vor. Da heißt es, als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelten sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Das ist ganz merkwürdig, das zu lesen. Denn sie selber habe zu dem Mose gesagt, also Mose, du gehst jetzt zu Gott hin und du sprichst mit Gott. Wir können das nicht, wir sind also dazu gar nicht in der Lage. Das ist mal im 5. Mosebuch dann aufgeschrieben, ich lese es uns kurz vor. Da sage sie zu ihm, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer, also am Berg Sinai, wir haben das ja schon gehört, wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter hören, so müssen wir sterben. Denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie wir, und am Leben bleiben? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, reden wird. Und du sollst uns alles sagen, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen darauf hören und es tun. Das haben sie selber gesagt zu dem Mose. Tritt du hinzu, höre alles und teil uns dann alles mit und wir wollen es dann tun. Das macht Mose gerade. Aber jetzt sage sie, wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist. Ist das nicht merkwürdig? Was kommt da zum Ausdruck? Zuallererst sagen sie, sprich du mit Gott und erkläre uns nachher, was er dir gesagt hat. Und nachher sagen sie, wir wissen gar nicht, was mit diesem Mose los ist und wo er überhaupt so lange ist. Das kommt uns ganz merkwürdig vor. Wenn man etwas näher hinschaut, kann man bemerken, dass ihre Erkenntnis, ihr Verständnis noch sehr mangelhaft ist. Wir wissen nicht, das ist genau, was sie sagen. Sie haben wenig Ahnung von Gott, wenig Erkenntnis über Gott, über Gottes Wege. Dass man zum Beispiel geduldig sein muss. Dass man Gott nicht drängen kann. Manchmal wollen wir gerne Gott drängen, etwas zu tun, was wir uns wünschen, was einfach jetzt so unser Herzensanliegen ist. Und dann tut er es aber nicht. Und dann fehlt uns von unserer Seite aus wieder die Geduld, da auf ihn zu warten. Das ist genau die Situation hier von dem Volk Israel. Das dauert uns zu lange, sagen sie. Da hätte ja schon längst etwas passieren müssen. Warum ist der Mose noch nicht zurückgekommen? Ja, wahrscheinlich ist er ja irgendwo verloren gegangen. Den werden wir nie wieder sehen. So schnell sind sie dabei, sich eine Meinung zu bilden über jemand, von dem sie vorher noch gesagt haben, also du redest mit Gott und sagst uns nachher, was du gehört hast und wir wollen es dann tun. Wenn ich jetzt für mich diesen Text lese, muss ich mir ganz persönlich die Frage stellen, wie belastbar bin ich, wenn Gott mich in solch eine Prüfung stellt? Jetzt warte ich und ich warte immer noch und ich warte weiter. Und es soll ja eigentlich etwas geschehen, aber es geschieht eben nichts. Und ich muss weiter warten und weiter warten. Aber ich kann es nicht. Ich kann nicht warten. Ich bin nicht dazu in der Lage zu warten. Warum sind Sie nicht dazu in der Lage zu warten? Warum können Sie nicht einfach sagen, wir warten, bis der Mose von dem Berg wieder zurückgekehrt ist? Wir sind davon überzeugt, dass er, so wie er den Berg bestiegen hat, wieder von diesem Berg heruntersteigen wird. Wir glauben daran und wir vertrauen darauf, dass genau dies geschehen wird. Ist das vielleicht Ihr Problem gewesen, dass Ihr Glaube und Ihr Vertrauen gar nicht so gewachsen waren, dass sie in solch einer Situation noch weiter glauben und weiter vertrauen konnten? Was muss passieren in deinem Leben, wo du sagst, jetzt ist es genug. Jetzt vertraue ich nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr glauben. Jetzt ist es für mich nicht mehr möglich, das zu fassen, was vor meinen Augen geschieht. Ich kann es einfach nicht mehr einordnen. Ich bin nicht mehr dazu in der Lage, damit umzugehen. Wisst ihr, was die hier erleben, die Israeliter? Das erleben wir auch immer wieder. Diese Prüfungen sind Prüfungen, in die Gott uns auch hineinstellt. Und nun muss ich wirklich zeigen, inwieweit meine persönliche Gemeinschaft zu dem Herrn Jesus Christus da ist. Ist er nun in meinem Herzen mein Anker, an dem ich mich hänge? Ist er nun derjenige, wie wir es heute Morgen im Psalm 142 gelesen haben, David hat es uns berichtet, als er in der Höhle war, zu dem ich schreie in meiner Not, in meinem Elend. Und der mich dann aber auch erhört und der mir dann eben diese Geduld schenkt und der mir dann hilft, dass ich stehe, bleibe, kann an einem Punkt, der menschlich gesprochen ein sehr schwerer Punkt ist. Also ein Ort, wo man es gar nicht so leicht hat, an dem man dauernd angefochten wird, von dem man am liebsten wegrennen würde. Das ist die erste Frage, die ich mir hier persönlich stellen muss. Jeder für sich muss sich diese Frage stellen. Wo sind die Situationen in meinem Leben, wo es mir unwahrscheinlich schwer fällt, den Herrn Jesus vor Augen zu haben, wenn eben in meinem Zustand, in dem ich mich jetzt befinde, in meiner Lebenssituation, gar nichts darauf hinweist, dass er da ist. Sondern gerade das Gegenteil erscheint mir jetzt richtig zu sein. Eben, er ist weg. Alles hat sich aufgelöst in Luft. Wir brauchen neue Götter. So war das ja bei den also Israeliten. Und deswegen sagen sie zu dem Aaron, mach uns neue Götter. Ihr glaubt gar nicht, wie viel davon abhängig ist, persönlich, für jeden Einzelnen, dass er das begreift. Ich brauche jeden Tag den Herrn Jesus Christus und muss jeden Tag zu ihm kommen wie ein Kind und muss ihn bitten, Herr Jesus Christus, bitte bleibe bei mir, öffne mir durch deine Gnade die Augen für dich, lass dein Angesicht über mir leuchten. Hilf mir jetzt, wenn ich in deinem Wort lese, dass ich einen Eindruck von dir bekomme. Wachse in der Erkenntnis. Das ist ihr Problem. Das Problem der Israeliter gewesen. Gott ist doch nicht jemand, der A sagt und danach nicht B sagt. Gott ist doch nicht jemand, dem man nicht vertrauen könnte. Gott ist doch nicht jemand, der nicht zuverlässig wäre. Gott ist absolut zuverlässig. Und es zeigt uns die ganze Schrift vom 1. Mosebuch bis zur Offenbarung. Man kann sich auf Gott 100% verlassen. Man kann sich auf Jesus Christus 100% verlassen. Wenn alles dagegen spricht. Abraham hat es in seinem Leben aufgezeigt. Wenn alle Hoffnung im Grunde irdische, menschliche Hoffnung vorüber ist, heißt es noch lange nicht, dass Gott aufgehört hat, zu seinem Wort zu stehen. Und Abraham hat genau dies getan. Er hat gesagt, gegen alle Hoffnung, gegen alles, was ich erlebe, ich bin immer zeugungsfähig, meine Frau ist immer empfangsbereit. Also das heißt also, es ist eigentlich irdisch gesehen alles vorüber, aber ich vertraue diesem Herrn, weil er mir verheißen hat, Nachkommen zu geben. Soweit waren die Israeliten hier nicht. Dieses Vertrauen fehlte ihnen. Und aus diesem Grund sagte sie dann zu Aaron: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Das wird wirklich total unterschätzt. Diese Treue im Kleinen, diese Gemeinschaft, jeden Tag mit dem Herrn ihn zu suchen. Die Gemeinde wird heute in ihrer Bedeutung vollkommen unterschätzt. Der Individualismus unter den Christen auf der ganzen Welt ist so groß geworden, dass sie gar nicht mehr sich sie sind sich gar nicht mehr bewusst, wie sehr sie die Gemeinschaft mit den Geschwistern brauchen. Nicht nur die Verkündigung, nicht nur das Wort Gottes, die Bibelstunde, die Gebetsstunde, den Gottesdienst, sondern die Gemeinschaft, das Miteinander, ein Leib sein. Einer gehört zu dem anderen. Einer kann ohne den anderen nicht sein. Wenn der eine da ist, dann fehlt etwas an diesem Leib. Wird heute nicht mehr wahrgenommen. Das wird nicht mehr begriffen, nicht mehr erkannt. Und von daher sind ganz viele Probleme auch in dem Leben mancher Christen vorhanden. Das heißt, da gilt es jetzt zu sagen, wenn ich etwas noch nicht weiß, wenn ich da noch nicht wirklich vorangekommen bin, dann muss ich unbedingt darin wachsen. Dann muss das etwas sein, wo ich den Herrn bitte: Herr, hilf mir zu wachsen in dir, in meiner Abhängigkeit von dir, in meiner Abhängigkeit von deiner Gnade und deiner Gnademittel. Gemeinde ist so ein Mittel, was Gott gebraucht, um seine Kinder zu segnen, sie zu erziehen, sie anzuleiten, sie zum Dienst zu führen. Hilf mir, das zu verstehen. Hilf mir, das zu begreifen. Das haben sie also gar nicht so richtig wahrgenommen. Sie vergaßen Gott, heißt es. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Im Psalm 106 wird es genauso ausgedrückt. Sie vergaßen Gott. Dabei ist es doch erst ein paar Wochen her gewesen, wo die ganze große Wunder stattgefunden haben. Der Durchzug durch das Meer. Unbegreiflich. Das Wort kann aber auch heißen, sie ignorieren Gott. Es verwelkt, dieser Eindruck verwelkt des Werkes Gottes. Es ist nicht mehr so gegenwärtig, es ist nicht mehr so groß, es ist nicht mehr so wunderbar in meinem eigenen Herzen vorhanden. Und wenn ich jetzt nicht nachlege, wenn ich jetzt nicht immer wieder neu die Bibel aufsuche und durch das Wort Gottes mich in die Gegenwart Gottes führen lasse und mir die großen Werke Gottes durch den Heiligen Geist erklären lasse, wenn ich dies nicht tue, werde ich genauso Gott vergessen, ignorieren. Mein Eindruck verwelkt einfach und ich bin auf einmal in der Lage zu sagen, jetzt brauche ich was anderes. Jetzt brauche ich was anderes. Sie vergaßen Gott. Es ist gefährlich, wenn man Gott vergisst, wenn man ihn ignoriert, wenn der Eindruck verwelkt. Ganz gefährlich. Das muss ich wissen. Deswegen ist das für mich etwas Lebensnotwendiges. Ein Christ kann nicht ohne das Wort Gottes leben, so wenig wie ein kleines, neugeborenes Baby ohne Milch existieren und leben kann. Macht es mal, tut denn mal ein neugeborenes Baby 3 Tage ohne die Milch der Mutter leben lassen. Das ist unmöglich. Es stirbt. Genauso ist es beim Kind Gottes. Ein Kind Gottes kann nicht existieren ohne den Herrn Jesus und sein Wort. Das ist lebensnotwendig. Also das ist der Grund, diese Situation, in der sie sich befunden haben, diese mangelnde Kenntnis, dieses mangelnde Leben mit dem Herrn, die mangelnde Gemeinschaft mit dem Herrn. Sie haben gar kein eigenständiges Leben mit dem Herrn. Sie sind nicht reif, sie sind nicht gewachsen. Es fehlt ihnen an so vielem. Aber gehen wir weiter. Wie sieht es denn aus, wenn sowas passiert? Ja, es sieht so aus, wie es genau hier geschildert wird. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht vor dem Berg herabkam, da sammelten sich das Volk um Aaron und sprachen: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist. Zuerst haben sie in ihre eigene Zelte gemurrt. Heißt es im Psalm 106, Vers 25. Und sie murrten in ihren Zelten. Zuerst war es noch privat. Zuallererst war es noch eine Sache, wo nur im Herzen bei ihnen auch vorgekommen ist, dass sie da gemurrt haben, dass sie gezweifelt haben, dass sie ungläubig waren. Aber jetzt kommt es zu dem nächsten Schritt, dass sie sich treffen und miteinander dieses Murren, dieses Zweifeln, diese Unzufriedenheit nun austauschen. Sie versammeln sich mit ihrer ganzen Unzufriedenheit und erzählen all das und das und das und das und das und das und das ist mir so gegangen. Und jetzt entsteht eine Bewegung. Und diese Bewegung geht nun eben hin, naja, der Mose ist nicht da, jetzt geht es zum Aaron. So schaut das aus, wenn ein Volk abfällt. Es ist nicht so, dass nur der Einzelne in seinem eigenen Herzen unzufrieden ist, sondern dass eben nun Leute, wenn sie sich treffen, diese Unzufriedenheit, sie teilen sie. Und nun sind sie nicht reif genug und nicht geistlich genug zu sagen, schau mal, wenn wir zusammenkommen, wollen wir auf den Herrn schauen, wir wollen uns gegenseitig erbauen, ermutigen, den Dienst des Herrn zu tun, auf sein Werk zu blicken und die Gemeinde zu erbauen, sie zu stärken, sie voranzuführen, sondern sie lassen sich vom Satan verleiten, genau das Gegenteil zu tun. Jetzt ist es nicht mehr der Herr, der sie befreit und erlöst und errettet hat aus Ägypten. Der Mose hat sie jetzt herausgeführt, aber jetzt ist er nicht mehr da. Sie sehen den Herrn jetzt nicht mehr. Er ist nicht mehr vor ihr Auge. Sein Werk ist für sie in diesem Augenblick gar nicht mehr existent. Sie nehmen es nicht mehr wahr. Als wäre das gar nie geschehen, was sie alles erfahren haben an Gnade, an Segen, an Heil, an gute Gabe, die Gott ihnen gegeben hat. Das ist unfassbar. So schnell kann man das alles vergessen. So schnell kann das alles weg sein. Als wäre nie etwas gewesen. Als hätte dieses Volk nie Wunder in Ägypten erlebt. Nie so eine herrliche Befreiung und Erlösung erfahren. Wenn ich das lese, für mich, dann staune ich und sage, das ist doch unmöglich. Ich sage für mich, das gibt's doch gar nicht. Aber gerade hier ist es so wichtig, dass ich auch hier für mich hier stehe bleibe. Und dass ich sage, Herr, ist es möglich, dass es mir so gehen kann? Ist es möglich, dass ich persönlich vergessen kann, was du alles mir gegeben hast? Ist es möglich, dass ich undankbar sein kann? Dass ich mehr unzufrieden als zufrieden und dankbar bin, mehr klagend, mehr zweifelnd, mehr murrend, mehr anklagend, mehr Gott kritisierend, Menschen kritisierend. Wir wissen nicht, wo Mose geblieben ist. Wahrscheinlich hat er sich verirrt oder ist er irgendwo verlaufen. Ist es möglich? So sieht es aus, wenn Abfall im Volk ist. Sie kommen. Sie versammeln sich mit ihrer ganzen Unzufriedenheit. Und dann heißt es in dem Text, den wir 2. Mose 32 gelesen haben, in Vers 25, als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen. Dieses Wort meint nichts anderes, wie dass sich jemand hängen lässt. Also das hebräische Wort taucht in anderen Bibelstellen noch auf und wird dann eben so übersetzt, jemand lässt sich hängen. Er sucht gar keinen Rat mehr, er schlägt ein Rat aus, er verwildert, er sagt seine Pflichten einfach ab. Das heißt es. Da ist keine Verbindlichkeit mehr da. Also, das ist nicht mehr vorhanden. Zügellos. Der rennt einfach so in seine Richtung. Wie ein Pferd, was man also die Zügel weggenommen hat. Und es rennt jetzt dann so irgendwo hin. Man kann es nicht mehr kontrollieren. Man kann nicht mehr mit ihm reden. Man kann ihm nicht mehr irgendwo beikommen. Es ist nicht mehr zugänglich. Es ist nicht mehr wirklich auch in der Lage, Rat anzunehmen. Es verwildert, es sagt die Pflichten ab. Das ist Zuchtlosigkeit. Wenn der einzelne Christ, jetzt tue ich es mal verallgemeinern für unsere Zeit, für mich auch, wenn ich jetzt anfange zu sagen, meine Aufgabe, die ich habe für den Herrn Jesus, seiner Gemeinde, ja, das ist etwas, das ist vielleicht für mich, es ist einfach schwierig. Und das sind ja so schwierige Umstände auch. Und jetzt lässt man einfach nach. Man lässt es schleifen. Man lässt es einfach schleifen. Vorher, als man den Herrn Jesus kennengelernt hat, wiedergeboren wurde, war es vollkommen klar, das hat man gehört von den geistlichen Vätern und von den geistlichen Müttern, du musst dem Herrn Jesus dienen, wenn du dem Herrn nicht dienst, wirst du unzufrieden werden. Das war das Erste, mit was man gehört hat als junger Christ, habe ich gehört. Aber jetzt kann es sein, dass ich im Grunde genommen sage, das ist mir alles zu viel, ich kann nicht mehr dem Herrn in der Gemeinde dienen. Ich habe auch gar keine, ja, Kraft dazu, ich kann es einfach nicht. Man hört es dann immer wieder, dient dem Herrn mit Freuden, sucht sein Angesicht mit Jubel. Und man sagt aber, das geht nicht. Man schlägt den Rat aus. Man sagt, Pflichten ab. Nein, das mache ich nicht. Kann ich nicht. Du kannst mich deswegen nicht fragen. Ich mache das nicht. Das ist genau, was das Volk hier gemacht hat. Sie wendet sich von Gott ab. Sie wendet ihm den Rücken zu. Sie sagen, was du getan hast, das interessiert mich im Augenblick nicht. Ich muss jetzt nach mir schauen. Ich kann das nur so verstehen. Es ist alles also ganz komische Entwicklung. Der Mose ist schon gar nicht mehr da. Wie wird das wohl weitergehen? Ist es möglich? Das muss ich jetzt mich fragen. Ich für mich zuallererst, jeder für sich, nicht ich für den Nächsten, sondern ich für mich, lasse ich nach in meinem Gebet. Gibt es denn ein Wachstum seit meiner Wiedergeburt in meinem Gebetsleben? Gibt es ein Wachstum seit meiner Wiedergeburt in meinem Leben in der Bibel, in dem Lesen seines Wortes? Gibt es ein Wachstum in dem Dienst für den Herrn Jesus Christus? Das ist ja der Arbeitsplatz genauso wie eben auch die Nachbarschaft, wie die Familie. Das ist ja nicht nur der Ort, wo ich vielleicht zwei oder dreimal oder manchmal auch weniger in der Woche hinkomme, eben die Gemeinde, sondern wo ich unter Umständen meine Arbeit verrichte, meine Nachbarn. Ist es möglich, dass der Herr mich gar nicht mehr gebrauchen kann? Er möchte eigentlich durch mich wirken. Er hat mich aus dem Grund an den Platz, an den Ort geschickt, wo ich jetzt lebe, wo ich arbeite und möchte mir ein Zeugnis gebe und ich sage, Herr, das geht gar nicht, ich habe mir die Zeit dazu, ich kann das nicht, ich will das auch nicht mehr. Es geht nicht, ich lebe in einer gottlosen Welt, ich könnte ja meine Arbeit verlieren, wenn ich von dir beginne zu reden. Ja, das ist wahr. Manch einer hat schon seine Arbeit verloren und manch einer wird auch noch seine Arbeit verlieren, weil er sich zu Jesus bekennt. Aber wäre es dann besser, sich nicht zu dem Herrn Jesus zu bekennen? Wäre es besser, zügellos zu werden? Wäre es besser, die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit zu vertauschen, so heißt es im Psalm 106, mit dem goldenen Kalb? Ist das besser? Das goldene Kalb, dem alle auf dieser Welt nachrennen? Ehre, Erfolg, Reichtum, Ansehen? Ist es das, was für mich und mein Herz und für mein Leben nun auch das Wichtigste sein soll? Ist es das, wonach ich nun mich ausrichte, nachdem ich strebe? Auch das, als ich es gelesen habe, im Psalm 106, da steht es ja beschrieben, sie vertauschen, Vers 20, sie vertauschen den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stiers, der Gras frisst. Da habe ich gedacht, das kann man gar nicht glauben, dass es möglich ist. Wie kann man die Herrlichkeit des lebendigen Gottes, die Herrlichkeit des himmlischen Vaters, des Sohnes Gottes, des Heiligen Geistes. Wie kann man sie vertauschen mit einem goldenen Kalb? Das ist doch unmöglich. Aber warte ab. In dem Augenblick, das muss ich mir sagen, wo meine, ja, ich will es jetzt mit einfachen Worten ausdrücken, in dem Augenblick, wo der Herr Jesus Christus für mich all seine Einzigartigkeit verliert in meinem täglichen Leben, wo er mir nicht mehr aufleuchtet, so wie es eigentlich sein sollte, kann alles andere diesen Platz einnehmen. Wirklich, ganz leicht. Alles andere ist dann in der Lage, auf einmal wichtiger zu werden als dies. Und kann eingetauscht werden dann für die Herrlichkeit des Herrn. Wann habe ich zum letzten Mal über die Herrlichkeit des Herrn mich gefreut? So dass ich gesagt habe, ach Herr, ich muss dir danken, weil du so herrlich bist. So großartig, so schön, so allmächtig und gnädig und barmherzig. Wir brauchen, dass die Herrlichkeit des Herrn, die muss wirklich bei uns sein. Wir müssen sie suchen. Wenn sie uns verloren geht, sind wir genauso dazu in der Lage, das einzutauschen mit irgendetwas anderem. Wir können dann, wenn wir gefragt werden, unter Umständen sagen, ja, ich bin ein Christ. Ich gehöre zu dieser Gemeinde. Ich habe eine Bibel und so weiter. Also diese grundlegenden Dinge, die können wir alle miteinander vielleicht dann auch noch mit Ja beantworten. Aber wenn man uns fragt, wann hast du zuletzt die Herrlichkeit des Herrn gesehen? Also wann hast du zuletzt dich über diese Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus so richtig gefreut? So, wie sie die Bibel uns offenbart, diese Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Und wenn wir dann nicht antworten können, ach, das war erst vielleicht vor einiger Zeit da. Also mir hat sowas unter Umständen jeden Tag, das gebe ich hier ganz offen zu. Ne? Aber versteht ihr? Wenn man aber jetzt sagen müsste, oh, das ist schon Jahre zurück, dann wundert es einen doch gar nicht, dass man gar nicht mehr lebendig ist. Dass man gar keine Zuneigung zur Bibel mehr hat. Dass man nicht morgens sich danach sehnt, dieses Wort in die Hand zu nehmen und die Herrlichkeit des Herrn zu schauen. Dass man sich nicht mehr sehnt nach seinem Haus, das Haus des Herrn. Lieber auf seiner Schwelle stehe, als, wie heißt es, mir fällt es gerade mal ein, jemand von euch weiß es sicherlich auswendig. Wie heißt nochmal der Bibelvers? Thomas, weißt du das nochmal ein? Ist egal, aber da kommt es zum Ausdruck, wir wissen, welcher Vers gemeint ist. Also, lieber an der Schwelle des Hauses des Herrn stehe, als eben, was weiß ich, wie viele mögliche Dinge auch in dieser Welt zu erleben. Ist das unser Verständnis? Das ist ja etwas, was der Satan bombardiert, wo unser Fleisch, unsere Sünde im Fleisch bombardiert. Geht es uns noch so, dass wir sagen, ja, lieber in der Gemeinde sein als irgendwo anders? Lieber da in der Mitte, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes, das Wort Gottes höre. Wichtig, ganz wichtig. Nun, ich muss die letzten zwei Punkte relativ kurz abhandeln, aber ich möchte diese Predigt heute auf jeden Fall fertig bekommen. Die Auswirkungen von diesem Abfall für das Volk sind verheerend. Wirklich verheerend. Der Kommentar Gottes über diesen Abfall, das ist einer, den, wenn man ihn liest, dann erschrickt man. Und das wäre vielleicht auch ganz gut, wenn wir natürlich über uns selber da auch erschrecken könnten. Ne? Also da heißt es, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, Vers 7, ne? 2. Mose 32, hat Verderben angerichtet, hat schändlich gehandelt, heißt es in einer anderen Übersetzung. Vers 8, sie sind vom Weg abgewichen. Vers 9, es ist ein halsstarkes Volk. Vers 10, lass mich, damit ich sie vernichte. Gericht? Gericht. An diesem Tag sind 3000 Israeliter gestorben. Und mag jemand schimpfen und so mit Gott ins Gericht gehen und sagen, das ist aber kein gnädiger Gott, wenn er sowas macht. Darauf kann ich nur antworten, die Bibel erklärt es uns ganz deutlich, dass es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, ohne Erlösung, ohne Vergebung, ohne Christus. Es ist schrecklich. Wer verloren ist, wer den Herrn Jesus Christus nicht kennt, wer nicht wiedergeboren ist, und der Tag seines Gerichtes kommt über ihn. Wie schrecklich, es gibt kein Zurück mehr. 3000 sind an diesem Tag gefallen. 3000. Nun, Gott muss ja gar nicht immer gleich so handeln mit uns und an uns. Aber dass es Auswirkungen hat auf unser eigenes Leben, wenn wir uns vom Herrn Jesus Christus entfernen, das ist etwas, was hoffentlich für uns auch deutlich ist, was wir begreifen, was wir verstehen. Das Herzeleid auf der Seite von dem Herrn Jesus Christus, wenn er uns sieht und unsere Wege sieht. Er geht an mir vorüber. Er beachtet mich nicht. Ich stehe vor ihm und habe meine Hände geöffnet und möchte ihn umarmen. Ich möchte ihn liebkosen. So heißt es im Hohelied. Ich möchte ihm meine Liebe schenken. Aber er geht an mir vorüber. Wie traurig ist der Herr darüber, wenn wir an ihm vorübergehen. Wenn wir nicht seine Liebe wahrnehmen und sie nicht schätze, so wie wir sie schätzen sollten. Seine Traurigkeit. Und dann kann er uns aber auch eben wirklich einmal im Dunkeln stehen lassen. Und kann uns zeigen, was es heißt, ohne ihn zu sein. Gericht kann auch in solcher Art und Weise geschehen. Dann kann es sein, dass wir von unserer Seite auf einmal aufwachen und dass wir beginnen, die Bibel zu lesen, aber wir finden nichts mehr. Wisst ihr, das ist durchaus denkbar. Wir sind es jetzt, die so quasi, wir schlagen die Bibel auf, aber wir lesen es und wir können gar nichts mehr damit anfangen. Das ist durchaus denkbar. Wenn der Herr sich zurückzieht, wenn er uns erzieht, diese Auswirkungen sind welche, die, ja, wir sollten wirklich auch davor Respekt haben. Wir sollten sagen, Herr, bitte mach das nicht, komm wieder zu mir zurück. Herr, komm zu mir zurück. Hilf mir. Vergib mir. Reinige mich. Heilige mich. Auswirkungen. Das ist etwas, was man ernst nehmen sollte. Wenn du gerade in einer Situation bist, wo du genau dies spürst, dass das alles für dich so weit weg ist, dass du selber gar keinen Herzschlag mehr für den Herrn hast, dann wird es höchste Zeit, umzukehren und ihn zu suchen und ihn anzurufen. Herr, hab Erbarme mit mir als Sünder. Nun gibt es aber auch eine Kur, und die tue ich ganz kurz hier auch noch ansprechen. Und ich finde sie in unserem Kapitel beschrieben. Da heißt es, Mose aber besänftige, Vers 11, das Angesicht des Herrn. Und Mose betet nun für das Volk. Jetzt bin ich wieder so in dieser Situation. Was tue ich eigentlich, wenn jetzt mir das mal so passiert, und das ist ja bei uns allen wirklich genau so, dass es uns in unserer Gemeinschaft, in der Gemeinde mit anderen Christen immer wieder so geht. Das wird bis zum Ende unseres Lebens so sein. Wir haben den Eindruck, dass die anderen sich daneben benehmen. Der Mose hat es ja zu Recht auch nun so denken können. Was machen die da? Was macht man dann eigentlich am besten, wenn sowas ist? Wenn man den Eindruck hat, es läuft etwas schief, was tut man dann? Man betet füreinander. Man betet füreinander. Wisst ihr, im Psalm 106 wird es so radikal ausgedrückt, dass da steht in Vers 23, und er gedachte, sie zu vertilgen, wenn nicht Moses, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm. Geschwister, der Gemeinde, und damit meine ich nicht nur unsere, sondern jegliche Gemeinde auf dieser Erde, ist ganz schnell zerstört. Wenn wir nicht füreinander beten. Das ist wichtig. Wir müssen füreinander beten, weil wir alle miteinander noch so unvollkommen sind. Und weil wir alle miteinander noch so abhängig sind von dem Erbarmen des Herrn Jesus Christus. Und das werden wir ja bis zum Ende, es gibt kein Ende in der Ewigkeit, aber das werden wir immer sein. Wir werden immer vom Herrn Jesus abhängig sein. Aber was braucht die Gemeinde am meisten? Die Gemeinde braucht nicht am allermeisten Diskussionsrunde. Sie braucht nicht am allermeisten, was weiß ich, Innovationsidee und Gedanke in dem Sinn, dass wir uns nun vorstellen müssten, dass heute alles ganz anders gemacht werden muss, weil wir im Jahre 2017 leben. Die Gemeinde braucht das am allermeisten, was in Apostelgeschichte 2, Vers 42 beschrieben ist von der Gemeinde in Jerusalem. Da steht es, dass sie im Gebet geblieben sind. Füreinander beten. Gerade wenn wir den Eindruck haben, dass eben der eine oder andere gerade durch eine große Not, durch eine große Schwierigkeit geht. Es ist ganz schnell der Finger erhoben und es ist ganz schnell kritisiert und es ist ganz schnell verurteilt. Es ist viel schwieriger, so geht mir es ja auch, es ist viel schwieriger zu sagen, nein, ich möchte für den Bruder, ich möchte für die Schwester, ich möchte für diesen jungen Mann, ich möchte für diese junge Frau, ich möchte für dieses Kind oder für diesen älteren Menschen, ich möchte für sie beten. Das ist es, was ich zuallererst tun möchte. Der Herr hat mir das im Laufe der vergangenen Jahre so versucht, immer wieder ein bisschen nahe zu bringen. Indem, dass er mir das aufs Herz gelegt hat, kritisiere nicht zu schnell und tu nicht zu schnell irgendwas sage oder so, sondern bete einfach zuallererst einmal für denjenigen. Bete für ihn. Bete für ihn. Mose hätte von seiner Seite aus das Recht gehabt zu sagen, ja, es ist wirklich so, Herr, wie du sagst. Sie haben versagt. Aber was macht er nicht? Er erinnert Gott an seine Gnade, an den Bund, den er selber mit Abraham, Isaak und Jakob, also Israel, gemacht hat. Was hält uns zusammen? Christus hält uns zusammen. Und unser Verständnis davon, dass wir ihn und sein Verdienst, seine Erlösung, sein vergossenes Blut immer wieder im himmlischen Vater vorhalten. Um deines Sohnes Wille, um seines vergossenen Blutes Wille, erbarm dich über diesen Bruder, über diese Schwester, vielleicht noch jemand, wo gar noch nicht den Herrn Jesus Christus kennt. Was soll man über unsere Gemeinde zuallererst sagen? Ist es nicht das, was eben in Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht und was heute gar nicht mehr populär ist, wo im Grunde die viele, die heute auch uns erklären wollen, was Gemeinde sein soll, wo die gar nicht mehr zustimmen? In Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Kann man das über uns sagen? Haben wir eine Lehre der Apostel, ein Bekenntnis? Kennen wir unser Bekenntnis, Glaubensbekenntnis? Wir haben ja hier eins in der Gemeinde, das Westminster Glaubensbekenntnis. Kennen wir es? Bleiben wir in der Lehre? Kann man das über uns sagen? Kann man über uns sagen, und sie blieben in der Gemeinschaft? Ist es so, dass wir, wenn wir uns ansehen, dass wir das sagen können, ja, das zeichnet uns aus, dass wir miteinander die Gemeinschaft treu aufsuchen, wo wir immer auch nur können. Das ist eine Schilderung dieser ersten lebendigen, gesegneten Gemeinde in Jerusalem. Sie bleiben in der Lehre, sie bleiben in der Gemeinschaft und sie bleiben im Brotbrecher, damit ist gemeint das Abendmahl, dass sie gefeiert habe, und sie bleibe im Gebet. Es ist eine Sache, ein Gebet anzufangen, ein Gebetstreffen oder auch eine Gebetsgemeinschaft. Es ist aber eine andere Sache, die bis zum Ende des Lebens durchzuhalten. Wirklich bis zum Ende des Lebens, solange man kann, zu sagen, ja, das ist mein Platz, wo Kinder Gottes zusammenkommen und miteinander beten. Da möchte ich auch sein. Bete füreinander, den anderen ermutige, ihn auferbaue. Euer Wort sei allezeit in Gnade und mit Salz gewürzt. Das ist es, was wir brauchen, was wir nötig haben. Das ist unsere Kur. Unsere Kur. Geben wir uns selbst diese Kur? Sind wir Kinder Gottes, die verstanden haben, dass wir genau diese Kur auch brauchen? Das Gebet füreinander, die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus und das Verständnis von seiner Herrlichkeit, dass wir sie nicht eintauschen mit etwas anderem. Möge der Herr uns helfen, jedem Einzelnen hier, dass jeder Einzelne für sich überlegt, wo stehe ich eigentlich? Könnte man mich ganz leicht abwerben und sagen, jetzt geh mal mit, wir wollen mal miteinander hier da dem Aaron unsere Meinung sagen. So geht es nicht weiter. Oder würden wir dann sagen, nein, jetzt setzen wir uns zusammen und beten für den Mose und für den Herrn und die Gemeinschaft, die der Mose mit dem Herrn hat. Und dann vertrauen wir darauf, dass der Herr den Mose in der Hand hält und ihn auch wieder sicher zu uns zurückführt. Das wäre die rechte Antwort gewesen. Möge der Herr uns helfen, dass wir so eine Antwort geben können. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus, wir sind leicht und schnell zu verführen. Niemand von uns ist aus sich heraus in der Lage, den listigen Anläufe Satans zu widerstehen. Nur durch deine Waffenrüstung können wir wirklich bestehen und das Feld behalten, unsere Pflicht erfüllen, deinen Rat suchen, nicht zügellos werden. O Herr, hilf uns. Hilf uns als Christen ganz persönlich auf unserem Weg. dass wir in deiner Freude, Herr, in deinem Friede weiter wachsen, in deiner Gnade, in deiner Liebe. Aber hilf uns auch als Gemeinde, Herr. Hilf uns, dass wir miteinander füreinander beten. Miteinander und füreinander da sein können. Dass Menschen, die hierher kommen, genau diesen Eindruck haben, sie beten füreinander und miteinander. Sie haben die Bibel auf dem Herzen. Sie haben den Herrn Jesus Christus im Abendmahl auch vor Augen. Und sie freuen sich einander an dieser Gemeinschaft, die sie miteinander haben dürfen. Amen.